super hier zu sein. Ich freue mich so an dem Worship, an dem, dass ich Gottes Kind bin, dass mir das neu so zugesprochen und zugesungen wurde, dass ich mich da draufstellen darf. So mega gut. Ihr habt schon in dem Trailer gesehen, Arise and Shine. Das ist unser Jahresmotto in der Vineyard. Steh auf und leuchte. Arise and Shine. Wir haben es ganz bewusst zweisprachig gewählt, weil wir sicher gehen wollen, dass wirklich jedes Gemeindeglied versteht, was gemeint ist. Also auch die, die ursprünglich mal von Kenia kamen oder von Simbabwe oder Nigeria oder Kamerun oder Irland, den USA oder Eritrea oder wie auch immer. Wir wollten, dass die Botschaft ankommt, arise and shine, steh auf und leuchte. Und wir waren uns nicht sicher, ob wenn wir sagen, steh auf und leuchte, nicht jemand auf die Idee kommen könnte, aufzustehen, in seine Handtasche zu kramen, nach seinem Handy, Taschenlampenfunktion an und dann steht er hier und fragt, hey Rainer, wo soll ich jetzt hinleuchten? Aber wenn wir sagen, arise and shine, dann wissen natürlich alle, was gemeint ist, dass wir den Propheten Jesaja zitieren, wissen sie gleich, wo sie zu Hause sind. Und deswegen haben wir es arise and shine genannt. Oder wie Martin Luther übersetzt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Dieses Wort soll uns jetzt ein Jahr lang begleiten, durch das Jahr 2021. Auf, werde Licht. Und was das konkret jetzt im Einzelnen bedeutet und wie das passieren kann in unserem Leben, darüber werden wir jetzt wochenlang sprechen hier und predigen. Heute, das seht ihr, diese kleine Unterüberschrift, soll es darum gehen, sich bereit zu machen, aufzumachen. Steh auf geht's. Was das heißt, will ich gleich erklären. Erlaubt mir nur eine kurze Vorbemerkung. Dieses 60. Kapitel im Propheten Jesaja spricht von der herrlichen Zukunft, die Israel und das Volk der Juden hat. Und das dürfen wir nicht verkennen. Jesaja 60 spricht als erstes von dem Volk der Juden. Diesem Volk, was so stark gebeutelt ist, gehasst, oft vertrieben, verfolgt. Dieses Volk wird aufstehen und Gottes Herrlichkeit wird über ihm leuchten. Das wird so herrlich sein, dass alle Nationen Richtung Israel pilgern werden, ihre Reichtümer einpacken, dem Gott Israels huldigen, sich niederwerfen. Das wird gewaltig. Und ich möchte das vorne wegschicken, dass wir hier nicht davon ausgehen, dass das Volk Israel keine Zukunft hätte oder dass das, was hier in dem Propheten Jesaja geschrieben ist, einfach so für uns als Gemeinde Jesu gelten würde. Das ist nicht so. Dieses Wort ist gesprochen zu den Juden und von ihrer Zukunft wird er berichtet. Und wenn wir das nicht beachten, Klammer auf, Substitutionslehre heißt das Stichwort an der Stelle, wenn wir einfach die Versprechen, die den Juden gegeben sind, für die Gemeinde Jesu übertragen und sagen, na, wir sind das neue Volk und so, dann kommen wir, glaube ich, buchstäblich in des Teufels Küche und laufen in die Irre. Und noch ein Wort an der Stelle, vielleicht werden die Juden auch deswegen gehasst, weil es solche Kapitel wie Jesaja 60 gibt. Und wir das fast nicht ertragen können, dass Gott ein Volk auserwählt hat, dem er sich in besonderer Weise offenbart und einen Flecken Erde, von dem er sagt, das ist mein Land. Ich will nur eindringlich von hier vorne auch warnen, vor allem Antisemitismus, der sich ja jetzt wieder breit macht. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Was wir an Hass und Missgunst gegenüber Israel und den Juden sehen, werden wir ernten. Und da kann man schon mal erschrecken. Trotzdem haben wir uns ja entschieden, als Leitungsteam zu sagen, arise and shine, steh auf und leuchte. Und deswegen muss ich das jetzt kurz begründen, warum wir es trotzdem auf uns als Gemeinde beziehen und auf uns einzelne Gläubige. Das tun wir, weil Jesus gesagt hat, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. An einer anderen Stelle, als er seine berühmte Bergpredigt beginnt und seine Schüler um sich schart, da beginnt er diese Rede und sagt, ihr, und er deutet auf seine Schüler, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt oben auf einem Berg gelegen kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet sie allen im Hause. So leuchte euer Licht vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater in den Himmeln preisen. Jesus sagt zu seiner Mannschaft, dass sie das Licht der Welt sind und dass sie ihr Licht leuchten lassen sollen. Genau das, was der Prophet Jesaja eben hier sagt, steht auf und leuchtet. Und um es nochmal zu unterstreichen, das war die Überzeugung, die Gewissheit aller Gläubigen. Die erste Kirche wusste, dass das ihre Berufung ist, aufzustehen und zu leuchten. Sie hatten gehört, was Paulus ihnen geschrieben hat. In die Stadt Philippi, den Brief haben wir ja vor Weihnachten beackert. Da heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifelsgedanken, damit ihr Menschen werdet ohne Tadel und ohne Falsch. Kinder Gottes, ohne Fehl und Makel, inmitten verkehrter und vertreter Zeitgenossen, unter denen, jetzt kommt's, unter denen ihr leuchtet, wie Himmelslichter in der Welt als solche, die am Wort des Lebens festhalten, mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Philipper 2, Vers 13 bis 15, für die, die mitschreiben. Und um auch den letzten Zweifel auszuräumen, dass das uns gilt, noch ein Wort aus dem Epheserbrief. Paulus schreibt, denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Gestaltet euer Leben als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts erweist sich in aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft dabei und entscheidet, was dem Herrn wohlgefällig ist und beteiligt euch nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Hey, also das gilt uns, arise and shine. Das üben wir jetzt, also hier im Raum. Arise heißt aufstehen, wenn ihr nochmal aufstehen könntet zum Gebet. Und dann starten wir durch und betrachten, was das jetzt konkret für uns bedeutet. Herr, und so bitte ich dich, dass wir nicht nur äußerlich jetzt stehen vor dir, sondern dass wir auch innerlich in der Bereitschaft hier sind, um von dir zu hören. Ich möchte dich bitten, dass dieser Aufruf, dieser Anruf heute nicht auf taube Ohren stößt, sondern auf offene Ohren. Dein Geist ruft den Gemeinden zu, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns heute solche Leute sein, die ein Ohr haben, zu hören, was du uns sagst, hinein in unser alltägliches Leben. Amen. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 60, die Verse 1 und 2 nach der Elberfelder Übersetzung. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. aber über dir. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Steh auf. Auf. Aufstehen. Bei 50%, das weiß ich aus sicheren Quellen, bei 50% löst das Wort Aufstehen keine Freudensprünge auf. Ich weiß sogar, es stößt auf wenig Gegenliebe. Die Hälfte der Mannschaft verbindet mit dem Wort Aufstehen nichts Gutes. Gemeinhin teilt man nämlich die Menschheit in zwei Gruppen von Menschen. Die einen gehören zu den sogenannten Early Birds, deren Wahlspruch ist, der frühe Vogel fängt den Wurm. Die wachen morgens auf, sind hellwach, es kann losgehen und haben kein Problem damit, aus den Federn zu kommen. Ganz im Gegensatz zur zweiten Gruppe, das sind die Nachteulen. Deren innere Uhr tickt irgendwie anders. Sie laufen später zur Hochform auf. Nachteulen gelten als Morgenmuffel. Sie reagieren irgendwie gereizt auch auf den Satz, Morgenstund hat Gold im Mund. Bei denen lautet der Satz, Morgenstund hat Mundgeruch. Und den gilt es zu vermeiden. Sie haben es nicht so mit dem Aufstehen. Aber in unserem Text ist, glaube ich, nicht von diesem Aufstehen die Rede. Ich glaube, es geht hier nicht darum, dass die einen eben zu den Lerchen gehören und die anderen zu den Nachteulen, die einen Morgentypen sind und die anderen Nachttypen. Ich glaube, hier ist Aufstehen ganz anders gemeint. Aufstehen im Sinn von aktiv werden. Aufstehen im Sinn von sich aufmachen, heraus aus der Lethargie, aus der Benommenheit, aus der Komfortzone, aus dem Versteck, aus dem sich verkriechen, aus dem Gefühl, ein Loser zu sein, aufzustehen aus Entmutigung, aus dem um sich selbst kreisen, sich selbst bemitleiden, aufstehen aus dem Denken, ich kann ja eh nichts zustande bringen. Denn das stimmt nicht. Deine Bestimmung ist, aufzustehen und zu leuchten. Punkt. Das ist die Christenbestimmung. Christen sind dazu bestimmt, aufzustehen und zu leuchten. Ende der Durchsage. Ein guter Freund von mir, der seit über 60 Jahren Christ ist, viele Gemeinden gegründet hat, aktuell noch eine Gemeinde leitet oder mitleitet auf jeden Fall, tausende Seelsorgegespräche geführt hat, der sagt, wenn Leute zu ihm kommen, um Rat fragen, eine schwierige Lage schildern und er erzählt ihnen dann von Gottes Absichten für ihr Leben, dass es gilt, aufzustehen und zu leuchten, von dem, was Gott kann, was er auch in ihrer Situation tun kann, dann sagt er, dann ist die Antwort immer ja. Und dann freut er sich kurz. Allerdings wirklich nur kurz, weil das zweite Wort kommt ganz schnell hinterher. Und dieses Wort heißt aber. Und dann sagt er, und dann geht es immer gleich, ja, aber, bei mir. Und dann wird auf die schwierigen Umstände verwiesen, die schlechten Charakteranlagen, die erfolglosen Versuche, die eigene Schwäche, die begangenen Fehler, das erfahrene Unrecht. Dann kommen alle Selbstzweifel hoch und melden sich und sagen, ja, Gott kann das schon, aber bei mir Fehlanzeige. Das kennen wir ja auch von uns, glaube ich zumindest. Der Mensch ist irgendwie so gepolt, habe ich den Eindruck, dass er das gewohnte und vertraute Unheil dem unbekannten Glück oft vorzieht. Das gewohnte und vertraute Unheil in unserem Leben ziehen wir dem unbekannten Glück vor. Wir fragen dann so ähnlich, Weiß ich, ob wenn ich mich aufmache, ich wirklich ins Leuchten komme und das Licht angeht? Wer kann mir denn mit Sicherheit sagen, dass wenn ich aufstehe, sich auch was ändert in meinem Leben? Oder wie damals das Volk, das Gott aus Ägypten gerufen hat, gefragt hat, wer sagt denn, dass wenn wir uns aufmachen, um in das Land, wo Milch und Honig fließt, zu kommen, wir auch dort ankommen und nicht unterwegs eingehen? Wer versichert uns und garantiert uns, dass wir unterwegs Riesen bezwingen und Städte erobern? Und dann, als es schwierig wird unterwegs, raus aus Ägypten waren sie ja noch gegangen, aber als nicht alles so wie geplant läuft, da sagen sie dann gleich, ich habe es ja sofort gewusst. Wären wir doch nur in Ägypten geblieben? Das ist uns ja allen auch vertraut. Jedenfalls ertappe ich mich öfters dabei, dass ich so rede. Dann nämlich, wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn ich keine Ergebnisse sehe, wenn die Frucht nicht so schnell wächst, wie ich das gerne wünschte, wenn die Anfechtungen kommen, dann liegt es so ganz nahe zu sagen, ach, hey, ich bleib lieber liegen, hab keine Erwartung mehr, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Weil wenn ich mich aufmache und es wird dann nichts, ja, dann bin ich enttäuscht. Also mache ich lieber nichts. Die traurige Wahrheit ist, meistens bewegen wir uns erst dann vorwärts, wenn der Schmerz des Bleibens unerträglich wird. Ich glaube, wir gewöhnen uns ganz gut an eine Dunkelheit, an eine gewisse Lethargie. Wir arrangieren uns mit den Umständen, wie sie sind. Und deswegen haben wir es so nötig, dass Gott immer wieder in unser Leben reinruft. Auf, aufstehen, das ist nicht deine Bestimmung. Vinyard-Staufen, das ist nicht deine Bestimmung, so dahin zu dümpeln. Oder langsam, aber sicher immer älter zu werden. Hey, Gott ruft und wirbt um unser Vertrauen. Das ist mein erster Punkt heute. Im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, der muss glauben, dass Gott ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich werbe heute um euer Vertrauen, dass ihr mir glaubt, wenn ich euch zurufe, aufstehen, dass Gott euch ein Belohner ist, wenn ihr euch aufmacht, ihn zu suchen und dass sich etwas in eurem Leben ändert. Selbst dann, wenn du in der Vergangenheit 70 mal, 7 mal aufgestanden bist und es nicht so geworden ist, wie du wolltest, bitte ich dich heute Morgen nochmal, steh auf. Vor Jahren kursierte dieser Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone zurechtrücken. Weitergehen oder so irgendwie. Ja, ihr kennt ihn besser als ich. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde, wir sollten tatsächlich aufstehen und uns ein Beispiel nehmen an Leuten, die das gemacht haben. Für mich ein Paradebeispiel ist Abraham Lincoln. Ich lese euch mal ein paar Zahlen vor. 1831, da erlebte er einen geschäftlichen Rückschlag. 1832 verlor Abraham Lincoln den Wahlkampf zum Parlamentsabgeordneten. 1833 erlebte er einen weiteren geschäftlichen Bankrott. 1834 wurde gewählt, aber 1835 verstarb seine geliebte Frau. 1836 erlitt er einen Nervenzusammenbruch. 1838 verlor er den Wahlkampf um den Sitz als Parlamentssprecher. 1840 verlor er den Wahlkampf um den Posten eines Wahlmanns. 1843 verlor er den Wahlkampf und gelangte nicht in den Kongress. 1846 wurde er in den Kongress gewählt. 1848 verlor er den Sitz wieder. 1855 verlor er den Wahlkampf um einen Sitz im Senat. 1856 verlor er den Wahlkampf um das Vizepräsidentenamt. 1858 verlor er den Wahlkampf um einen Sitz im Senat erneut. 1860 wurde er Präsident. Was für ein Mann! Also nach dem dritten Mal verlieren, könnte man sich dran gewöhnen. Und ich denke, wir können alle unsere Niederlagen nicht ungeschehen machen. Wir können auch nicht alle Fehler, die wir begangen haben, irgendwie berichtigen. Aber was wir können, ist aufstehen. Und dazu möchte ich Mut machen. Nicht um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Also ich strebe kein hohes politisches Amt an. Aber ich strebe danach, in meiner Bestimmung zu leben. Ein Licht zu sein. Für andere zu leuchten. Ich möchte allen zurufen, aufzustehen. Allen Eltern, die frustriert sind vom Homeschooling und die Krise kriegen bei dem Gedanken, am Montag schon wieder 2 Stunden neben ihren Kindern zu sitzen. Es ist nicht deine Berufung, frustriert daneben zu sitzen. Deine Berufung ist, aufzustehen und zu leuchten. Ich rufe allen zu, die in einer schwierigen Partnerschaft oder Beziehung sind, die sich an das Grau des Ehealltags gewöhnt haben. Ich rufe euch zu, steht auf, leuchtet. Gott hat da mehr für euch vorbereitet. Ich rufe allen zu, die ihre Arbeit als sinnlos erachten und denken, Mann, ich verbringe so viel Zeit da in der Firma und irgendwie, jo, ich bringe Geld heim. Aber mehr ist es nicht. Es sollte mehr sein. Wir sollten aufstehen und leuchten an unserem Arbeitsplatz. Mir schwebt davor, was Martin Luther King gesagt hat. Er hat gesagt, wenn Ihre Aufgabe darin besteht, die Straßen zu fegen, dann fegen Sie die Straßen, wie Michelangelo malte, wie Shakespeare Gedichte verfasste, wie Beethoven komponierte. Fegen Sie die Straßen so, dass all die himmlischen und auch die irdischen Herrscharen innehalten und sagen, er lebte als ein großer Straßenfeger und er hat seine Aufgabe gut gemacht. Ich bin kleiner Kaufmann im Einzelhandel, aber ich wünsche mir, dass Gott mal sagt, Rainer, das hast du gut gemacht. Ob mein Chef das sieht, ob meine Kollegen das so sehen oder nicht, keine Ahnung. Ich erwarte, dass er sein Urteil spricht und ich will meine Aufgabe gut machen und leuchten. Weil wir gerade bei Martin Luther King waren, der andere Martin Luther, der hat als erste These in Wittenberg angeschlagen, wenn unser Herr Christus spricht, tut Buße, so will er, dass das ganze Leben der Christen eine Buße sei. Und damit meint er nicht, dass wir zerknirscht durch die Gegend laufen, sondern damit meint er, dass wir uns immer wieder abwenden von falschen Richtungen, dass wir uns immer wieder aufmachen, aufstehen und sagen, das ist nicht meine Bestimmung, als ein Kind Gottes der Fußabtreter aller zu sein. Meine Bestimmung ist, aufzustehen und etwas von der Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Jetzt fragen wir uns natürlich ganz praktisch, hey, wie kann das werden? Wie passiert es, dass ich leuchte? Hier ist das Bild von einem Sonnenaufgang gebraucht. Die Sonne geht am Morgen auf, als wer es noch nicht gemacht hat. Irgendwann haben mich mal gute Männer inspiriert, morgens auf dem Bällchen zu rennen im Dunkeln und das mal mitzukriegen, wenn die Sonne hochkommt. Seither bin ich ein Junkie. Ich renne immer wieder hoch, diesen magischen Moment erleben, wenn die Sonne aufgeht. Und dann stehst du da. Die Täler sind noch im Nebel, im Dunkeln. Und du stellst dich ins Licht. Das ist gemeint, dass wir uns immer wieder in Gottes Licht stellen. Hinter dem hergehen, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Das bedeutet, dass wir uns aufmachen, Zeit mit dem Licht der Welt verbringen. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, heißt das, dass alle Menschen das Licht gesehen haben? Nein, heißt es nicht. Denn er sagt selber, einige Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Die wollen gar nicht, dass es hell wird, dass alle Menschen sehen, was sie in Wirklichkeit getan haben, was ihre Motive waren, wer sie im Grunde selbst sind. Und da erfasst sie das Licht auch nicht. Viele Menschen unserer Tage sagen, dass es dumm ist, zu glauben, dass ein Mensch, dieser Jesus von Nazareth, für einen anderen Menschen sterben musste. Die halten es für den größten Blödsinn. Eine Dummheit, eine Torheit. Wieder andere, die ärgern sich sogar richtig darüber. Wenn du denen sagst, dass Jesus an ihrer Stelle sterben musste für ihre Schuld und Sünde, dann betrachten sie das wie ein Anstoß, wie ein Ärgernis. Hey, sorry, ich bin nicht so verkehrt. Ich habe auch nicht so viel auf dem Kerbholz, als dass da jemand für mich sterben müsste. Das ärgert mich, dass Christen sowas behaupten. Paulus sagt, die Juden halten es für ein Ärgernis, die Griechen, die andere Gruppe der Menschheit, die halten es für eine Dummheit. Und ich sage heute Morgen, die Namenschristen des 21. Jahrhunderts, die halten es für eine Dummheit und ein Ärgernis zugleich. Die sagen, es ist doof. Und leider macht die Kirche da auch noch mit. Aber uns, den Berufenen, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir werden reingewaschen durch das Blut des Lammes. Und wir folgen dem Lamm, wohin es geht. So heißt es mal in Offenbarung. Und indem wir das tun, leuchten wir wie Himmelslichter inmitten eines verkehrten und verdrehten Geschlechts. Menschen, die sich Jesus zuwenden, die hinter ihm hergehen, die werden Licht. Ich habe extra meine Uhr angezogen. Viele kennen es nicht mehr, Armbanduhren. Meine ist schon wieder so alt, dass die noch diese Funktion hat. Wenn ich die tagsüber trage, dann ist auf den Zeigern da irgendwie so eine Schicht und die leuchtet mir nachts. Und dann kann ich sehen, wie viel Uhr es ist. Aber die leuchtet nur dann, wenn ich sie nicht den ganzen Tag so unter meinem Pulli habe. Wenn die nicht beschienen wird, dann gibt sie in der Nacht auch kein Licht. Moderne Menschen nutzen ihren tragbaren Funkfernsprecher als Uhr. Aber auch der, wenn er nicht von Zeit zu Zeit angestöpselt wird, gibt er dir die Uhrzeit nicht. Oder noch ein drittes Beispiel, die Sonne bestrahlt den Mond. Der Mond hat kein Licht in sich selbst. Zum Glück kommt es nur ganz kurz vor und alle paar Jahre, dass sich ein Planet zwischen Sonne und Mond schiebt. Und dann ist mal kurz dunkel. Aber sonst gibt er Licht. Das menschliche Leben, hat jemand gesagt, wenn es seinen Zweck haben will, muss ein ständiges Empfangen und Wiedergeben der Freundlichkeit Gottes sein. Wir müssen Gottes Freundlichkeit empfangen, damit wir was haben, was wir wiedergeben können. Hermann Betzel hat gesagt, nur in der Stille rüstet sich der Mensch, dass er empfange, habe und dann auch geben kann. Nur in der Stille rüstet sich der Mensch, dass er empfange, habe und gebe. C.S. Lewis, Literatur, was weiß ich, über alte Literatur gelehrt, Professor in Oxford, glaube ich, war er, Philosoph. Der hat gesagt, Gott hat uns erschaffen, hat uns erfunden. wie ein Mensch eine Maschine erfindet. Ein Auto ist so konstruiert, dass es mit Benzin läuft und mit nichts anderem. Die menschliche Maschine hat Gott so konstruiert, dass sie nur mit ihm läuft. Er selbst ist der Treibstoff, den unser Geist verbrennen oder die Nahrung, an der sich unser Geist stärken soll. Eine andere gibt es nicht. Ihr Lieben, deswegen feiern wir Gottesdienst. Deswegen nehmen wir uns einen Tag in der Woche, wo wir andere Dinge ruhen lassen, um dann hier zu sein und uns ins Licht zu stellen, damit wir irgendwie auch was widerspiegeln können. Deswegen lesen wir täglich in der Bibel, lassen uns umformen und gestalten durch Gottes Wort. Deswegen wählen wir so ein Jahresmotto, nennen es auch noch Arise and Shine oder Steh auf und leuchte oder Auf, werde Licht, ist mir ganz egal, damit wir uns unterwegs, wenn wir uns im Städtle treffen, die Theresa, die Regina, ihr sagen kann, hey, du bist berufen, aufzustehen und zu leuchten. Arise and Shine. Deswegen brauchen wir die Gemeinschaft. Und ich will uns zurufen, werde der du bist. Werde der du bist. Du bist von Gott geschaffen, er hat dich im Mutterleib geformt, er hat dir dein Wesen gegeben. Und jetzt bist du berufen, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. So wie Abraham Gottes Herrlichkeit wiedergespiegelt hat, als er sich aufgemacht hat, eine Hochkultur verlassen hat, in ein Land zu ziehen, das er gar nicht kannte, als er Könige besiegt hat mit wenig Mitteln, als er fast 100-jährig nochmal Vater wurde. Da hat sich Gottes Herrlichkeit in seinem Leben erwiesen. Wir sind berufen, wie David aufzustehen gegen Goliath. Eine kleine Schleuder tut's schon, wenn Gott mit uns ist. Wir gehen gegen Riesen im Namen unseres Gottes an. Und wir werden seine Herrlichkeit sehen. Wir sind berufen, wie Mose aufzustehen und ein Millionenvolk rauszuführen in ein gutes Land. Gottes Herrlichkeit soll sich über uns lagern, wie sie über Mose sich gelagert hat. Dass er selbst sein Gesicht verdecken musste, weil man seinen Strahlen kaum erkennen konnte. Waren es jetzt tolle Hechte, Abraham, Mose, David? Schon irgendwie. Aber die Herrlichkeit war nicht die Person, sondern die Herrlichkeit war die Herrlichkeit Gottes. Abraham hat von seiner Frau gesagt, sie sei seine Schwester, als es eng wurde, aus Angst. Und wenn Gott nicht aufgepasst hätte, wäre sie im Harem vom anderen Herrscher gelandet. Mose hat einen Menschen erschlagen und ist ein Mörder gewesen. David hat einen Ehebruch begangen und als die Sache irgendwie aufgeflogen ist, dann hat er sich eine Lösung erdacht und hat dafür gesorgt, dass der rechtmäßige Mann umgebracht wird. Waren die toll? Jo. Aber das alles hat Gott nicht abgehalten, diese Menschen zu gebrauchen. Und es hält ihn auch nicht ab, was wir auf dem Kerbholz haben oder nicht mitbringen oder was unsere Väter und Vorväter getan haben. Und was in unserem Leben mitschwingt, das hält ihn nicht ab, uns zuzurufen, steh auf und leuchte. Ich wünsche mir, dass wir uns ihm zuwenden. Ein afrikanisches Sprichwort, und ich biege auf die Schlussgerade ein, afrikanisches Sprichwort sagt, keiner erwartet von dir, dass du die ganze Wüste vor dem Verdursten rettest. Deine Aufgabe ist es, dieser einen Blume das Leben zu erhalten. Jemand anders hat gesagt, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Und ich glaube, unsere Zeit, und die Anne hat es ja eingangs schon erwähnt, ist gekennzeichnet von einiger Unsicherheit, vielleicht auch Dunkelheit. Es soll uns nicht abhalten davon, eine Kerze anzumachen. Im Gegenteil, das sollte uns motivieren. Ich schließe mit einer Geschichte, die Bill Wilson erzählt. Bill Wilson ist jemand, der macht eine große Kinderarbeit in New York City. Also irgendwann habe ich mal gelesen, sie sammeln 20.000 Kinder sonntags ein, um denen eine gute Stunde am Sonntag zu bereiten. Ein gutes Programm, ihnen was zu sagen von Gott. Es gibt viele arme Kinder in New York und er hat sich zur Aufgabe gemacht, denen er helfen kann, mit seinen beschränkten Mitteln zu helfen. Und er erzählt da und sagt, eine unserer Sonntagsschulen findet in Harlem statt, im vielleicht bekanntesten New Yorker Viertel. In der 126. Straße konnte man beobachten, wie ein kleiner Junge jeden Tag einen kleinen zerbrochenen Spiegel nahm und damit ein paar Sonnenstrahlen in das Fenster einer Wohnung in einem Mietshaus warf. Habt ihr das Bild? Kleiner Junge geht raus, schaut, wo steht die Sonne, fängt es in einem zerbrochenen Spiegel ein und schickt das Licht durch ein Fenster in einem Mietshaus. Was machst du da eigentlich, fragte ihn ein Polizist, der ihn seit Tagen dabei beobachtet hat. Willst du die Leute da oben ärgern? Nein, antwortete der kleine Junge. Da oben in der Wohnung wohne ich. Warum leuchtest du dann mit dem Licht dorthin? Da oben ist mein kleiner Bruder, entgegnete der kleine Junge dem Polizisten. Er ist 6 Jahre alt und kann nicht laufen. Meine Mutter hat nicht genug Geld, um ihm einen Rollstuhl zu kaufen. Und dann fuhr er fort, wenn wir ihn nach draußen bringen und tragen, dann wird er von den Kindern mit Steinen beworfen. Deshalb will er nicht runterkommen. Darum stehe ich jeden Tag hier und versuche, ein bisschen Sonnenlicht in sein Zimmer zu werfen. Denn es ist das einzige Sonnenlicht, das er jemals sieht. Bill Wilson schließt die Geschichte ab und sagt, in unserem Land, das schon so viel Segen empfangen hat, gibt es überall Menschen, die darauf warten, dass jemand sich um sie kümmert. Dass jemand einen zersprochenen Spiegel nimmt und Licht da hineinschickt. In unserem Land gibt es viele Menschen, die darauf warten, dass Christen aufstehen und leuchten. Deswegen rufe ich uns zu, arise and shine. Steh auf. Werde Licht, steh auf und leuchte. Können wir noch mal aufstehen zum Gebet? Ich möchte heute für 3 Personengruppen beten in besonderen. Ich möchte für die beten, die müde geworden sind, aufzustehen. Die beschlossen haben, wenn ich nicht aufstehe, werde ich nicht enttäuscht. Wenn ich von meiner Ehe nichts mehr erwarte, werde ich auch nicht enttäuscht, wenn nichts passiert. Wenn ich von meinem Christsein nichts mehr erwarte, werde ich auch nicht enttäuscht, wenn nichts passiert. Ich möchte beten, wenn dich das betrifft, für dich, dass du nochmal Mut fasst und dich Gott nahst, glaubst, dass Gott im Verborgenen sieht und dir ein Belohner ist. Ich möchte beten für die 2. Gruppe, für die, die schon lange nicht mehr ins Licht getreten sind, die grundsätzlich bereit sind, aufzustehen, ja, aber die sich nicht ins Licht halten. Wann haben wir uns das letzte Mal erleuchten lassen? Wann sind wir das letzte Mal aufgestanden als Erste und haben uns ins Licht gestellt? Und ich möchte für die dritte Gruppe beten und uns herausfordern mit einer Challenge, dass wir uns Menschen suchen, dass Gott uns die Augen öffnet, wer das sein könnte, der irgendwo in einem Zimmer sitzt, nicht rauskommt und doch so dringend Sonnenlicht braucht. Lass uns beten. Ich bete mit vertrauten Worten von Franziskus. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Herr, und so bitte ich, dass du diesen Wunsch in uns groß machst. Dass du uns nochmal den Mut gibst. Auch gerade denen, die so oft enttäuscht wurden oder irgendwie das Gefühl haben, bei ihnen ist alles anders. Gott, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist ihnen nochmal Mut einflößt, dass du nochmal zu diesen Herzen sprichst. Auf, leuchte. Ich möchte beten, Herr, für viele von uns, die den Wunsch haben, aufzustehen, aber sich oft nicht ins Licht halten. Wo wir mehr Zeit auf Netflix verbringen als über deinem Wort. Wo wir uns Insta-Stories anschauen, aber deine Story nicht verstehen wollen. Wo wir gefühlte 2500 Mal am Tag die Oberfläche unseres iPhones benutzen, aber nicht 10-mal am Tag die Seiten in deinem Wort umblättern. Gott, ich möchte dich bitten, dass wir als Vineyard Staufen aufstehen und ins Licht stellen. Und dann gib uns deine Leuchtkraft, damit wir in diesem kaputten, gebrochenen Leben, das wir alle haben, und dass es uns ja auch bleibt, etwas widerspiegeln von deiner Herrlichkeit. So wie Abraham, Mose und David trotz aller Gebrochenheit deine Herrlichkeit widergespiegelt haben, so lass uns auch bei allem Bruch in unserem Leben dein Licht widerspiegeln. Wir brauchen dich mehr als alles in unserem Leben. Wir brauchen das, dass dein Feuer fällt. Und ein Feuer hier anzündet, in Staufen, dem Markgräflerland und in Deutschland. Und ich bitte dich, lass dein Feuer fallen. Amen. Und nächste Woche Teil 2.